Staffel 2, Folge 8. HPV und der Po. Angst, Unsicherheit und eine Chance. Hallo und herzlich willkommen bei Apropos Po, der Podcast rund um den Allerwertesten. Ich bin Katharina, Proktologin mit Herz für unseren Hintern. Und genau darum ist es mir auch ein echtes Anliegen, euch ein wenig mehr über diese spannende und irgendwie immer vergessene Körperregion zu erzählen.
Und ich bin Anne, mittlerweile wirklich baff, was unser Hinterteil alles so leistet. Und ich freue mich ungemein, hier als neugierige, interessierte Gesprächspartnerin mitzumachen.
Ja, und bevor es losgeht, möchte ich euch wie immer anregen, Fragen zu stellen oder einen Themenwunsch zu äußern oder. Schreibt gern auf Instagram @apropos.po oder an schreibmir@apropos-po.de. Das verlinken wir natürlich noch in den Shownotes.
Ja, schreibt total gerne auch einfach nur einen Kommentar. Wir freuen uns, wir lesen das und sprecht auch total gerne mit anderen über genau diesen Podcast, wenn er euch gefällt. So, und jetzt darf ich unser heutiges Thema ankündigen. Viele Menschen sind davon echt verunsichert. Katharina, du hast gesagt, kaum ein Thema löst so viel Angst aus bei gleichzeitig, ja, so viel Unwissen. Viele kennen HPV nur vom Frauenarzt, auch ich, aber du sagst, HPV betrifft alle und insbesondere auch den Po.
Ganz genau. Viele denken, HPV sei ein reines Frauenthema, etwas, das beim Pap-Abstrich auftaucht, dass man sich eingefangen hat und Krebs macht, fast schon so, als wäre es ein Urteil. Dabei ist HPV etwas, das fast jeden Menschen betrifft. Und ja, auch der Analbereich kann betroffen sein, nur spricht kaum jemand drüber.
Was ist es denn eigentlich genau? Ich muss gestehen, ich habe das bisher auch nur in Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs gehört.
Ja, so geht es den meisten Menschen. Falsch, Frauen, muss ich eigentlich sagen. Das Thema ist so aktuell, da es seit einigen Jahren ja die empfohlene Screening-Untersuchung bei Frauen gibt am Gebärmutterhals. Den Männern sagt HPV meist gar nichts. Dabei infiziert sich fast jeder sexuell aktive Mensch irgendwann im Leben damit. Und zwar meistens, ohne es überhaupt zu merken. Und was das ist, ist eine wirklich gute Frage, denn mit HPV, ja, da wird ganz schön viel in einen Topf zusammengeworfen. Deswegen, ja, hier so ein paar Basic Infos. HPV steht für humane Papillomviren. Das ist eine Gruppe von mehr als 250 verschiedenen Virustypen, die in der Regel zu Warzen unterschiedlicher Art führen. Man bekommt sie ja durch Haut-zu-Haut-Kontakt. Und einige dieser Typen sind übertragbar auch durch Kontakt von Schleimhaut zu Schleimhaut. Weil das vor allem vorkommt bei intimem Kontakt, nennen wir sie geschlechtsübertragbar. Also STI, sexuell übertragbare, also transmitted auf Englisch, Infektionen. Schleimhaut ist auch viel empfindlicher als unsere Schutzschichthaut. Deswegen kann man sich vielleicht vorstellen, dass da eine Infektion auch einfacher passiert.
Also kann man schon sagen, dass es ein sehr verbreitetes Virus ist?
Um ganz genau zu sein, eine sehr verbreitete Virusgruppe. Ich weiß, das ist ein bisschen picky, aber relevant.
Ja, und jetzt reden wir insbesondere in diesem Podcast ja über den Po. Und du hast gesagt, geschlechtsübertragbare Infektion. Da denken sicher viele sofort an Analverkehr. Aber ist es denn wirklich so, dass das nur bei Analverkehr übertragen werden kann?
Nein. Ganz klares Nein. HPV braucht tatsächlich nur Kontakt von Schleimhaut zu Schleimhaut oder Haut zu Haut und so. Das kann sein beim ganz, ich sag mal, normalen Geschlechtsverkehr, vaginal, beim Fingern, über Sexspielzeuge, auch Oralverkehr können übertragen und ja, Analverkehr auch. Und natürlich erhöht Analverkehr das Risiko einer Übertragung in den Afterbereich. Ja, vor allem, weil bei Analverkehr häufig ganz kleine, so Mini-Verletzungen entstehen im Bereich des Anus selbst oder der Mastdarmschleimhaut, weil da nichts feucht wird, ne, so wie in der Vagina. Ich glaube, wir machen auch mal eine ganze Folge über Analsex. Jedenfalls ist das Risiko einer Infektion mit einer geschlechtsübertragbaren Infektion, also einer STI, also auch mit HPV, bei Analverkehr höher. Doch, und das möchte ich wirklich ganz ausdrücklich betonen, es braucht ihn nicht dafür.
Also wenn HPV woanders ankommt als am Po, dann kann es sich sozusagen auch selbst dorthin übertragen, richtig?
Ja, im Grunde schon. Das nennt man Autoinokulation. Ist beispielsweise HPV im Bereich der Vagina, kann es sich verteilen auch in den Afterbereich? Das ist ja alles wirklich sehr nah beieinander.
Und warum ist der Po eigentlich anfälliger für HPV, als man denkt?
Weil im Analkanal ja eine gewisse Form von, ich sag mal, Schleimhaut liegt und Schleimhaut ist viel empfindlicher als Haut. Und der Übergang zwischen Haut und Schleimhaut und vor allem ein Übergangsbereich zwischen einer Schleimhaut und einer anderen Schleimhaut ist besonders ja HPV-empfänglich. Und genau so einen Übergang haben wir im Analbereich, genauso wie an der Gebärmutter. Und dazu kommt, dass die High-Risk-Typen Schleimhaut lieben.
Was sind High-Risk-Typen?
Oh ja, sorry, das habe ich gerade auch gedacht. Das haben wir noch gar nicht irgendwie drüber gesprochen. Shame on me. Also unter den geschlechtsübertragbaren HPV-Typen gibt es einige, die zu den sogenannten Feigwarzen führen. Was das ist, erkläre ich jetzt gleich. Und ein paar andere können Zellveränderungen verursachen, die mit der Zeit zu Krebs werden können. Ja, nicht müssen können. Die einen nennen wir Low-Risk-Typen, die zum Beispiel die Feigwarzen machen, weil die sind nicht bösartig, die werden auch nie bösartig. Die anderen sind die High-Risk-Typen. Und das, ja, das sind ganz zuallererst zwei bestimmte und dann mit einem Abstand so ein paar andere Typen. Das würde jetzt aber hier ein bisschen zu weit führen, glaube ich. Und die können mit mehr oder weniger hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich eben zu Zellveränderungen führen, die dann bösartig werden können.
Und also ich meine, das ist natürlich wahnsinnig interessant und vermutlich können wir noch Stunden darüber reden. Aber was mir jetzt so auf der Seele liegt, ist, gehen diese HPV-Infektionen von alleine wieder weg oder bleiben die für immer?
Davon geht man aus, dass die wieder weggehen. Ja, es gibt sogar einen Begriff dafür, Clearance, ja, die Clearance-Rate. Häufig kann man innerhalb von 6 bis 24 Monaten nichts mehr nachweisen von diesem, ja, bei einem HPV-Abstrich. Also es ist dann alles clean. Das macht unser Immunsystem, wenn es gut funktioniert. Aber manchmal ist es auch so, dass Infektionen schon verbleiben, aber stumm bleiben. Wie bei so einem Herpes, der Körper hat den Virus unter Kontrolle und kann aber in bestimmten Situationen eben aufflackern, genauso wie beim Herpes, ne? Ja, gerade beispielsweise in Stresssituationen oder so, ne? Kennen ja vielleicht die einen oder anderen. Und bei manchen entwickeln sich je nach Typ eben die Warzen direkter oder die Zellen fangen an, sich zu verändern. Und auch hier gibt es große Unterschiede. Es ist also sehr unterschiedlich und letztendlich auch noch nicht so hundertprozentig geklärt.
Mhm. Woran merkt man denn eigentlich überhaupt, dass was los ist?
Bei Warzen fühlt oder sieht man was, ne, sei es um den Anus oder an der Vulva, in den Leisten, am Penis oder Hodensack. Ne, da manchmal juckt es, manchmal blutet es ein bisschen, wenn man den Po abwischt oder da so hängen bleibt, wenn man da mal fühlt. Und vor allem, es werden mehr, je länger man wartet. Das Problem bei diesen High-Risk-HPV-Infektionen ist, dass man sie oft gar nicht mitbekommt. Zum einen, weil sie ganz häufig Veränderungen innen, also im Übergangsbereich der Schleimhäute machen. Da kann ja wirklich niemand selbst hinschauen. Ne? Und die Zellveränderungen sind erstmal oberflächlich. Das heißt, man spürt sie nicht. Wenn das noch ganz früh ist, kann man sie auch häufig mit dem bloßen Auge nur schwer erkennen. Da muss man schon genau wissen, wo man hinguckt. Und dann darf das auch nicht gerade in so Schleimhautfalten liegen. Mit einem Mikroskop allerdings kann man das auch früh schon ziemlich gut sehen, weil man auch so Anfärbungen machen kann. Genau, und mit der Zeit können sich die Stellen natürlich verändern. Dann kann man es halt zunehmend besser sehen. Ne? Und über verschiedene Grade können sich die eben wandeln.
All diese Beschwerden, von denen du immer sprichst, also Blut, kleine Knubbel, Jucken, Brennen, Nässen, das klingt ja jetzt wie was, was auch auf HPV zutreffen könnte. Ist das so?
Genau, Volltreffer. Das sind ja die typischen, sage ich jetzt mal, unspezifischen Beschwerden am Po. Aber wie gesagt, das muss gar nicht sein. Oft ist es so, dass man überhaupt nichts merkt.
Also nochmal zusammengefasst, HPV macht Warzen am Po und kann auch Veränderungen am Gewebe hervorrufen, die mit der Zeit bösartig werden können. Und jetzt haben wir gerade gesagt, es sind ähnlich unspezifische Symptome, die man auch haben kann, wenn man zum Beispiel nur Hämorrhoiden hat. Wie ist es denn jetzt als normaler Mensch? Ich kann das ja nicht selbst auseinanderhalten. Was ist relevant? Insbesondere gibt es Menschen, für die HPV am Po eine ganz besondere Relevanz hat?
Ja, das kann man ganz klar sagen. Also es geht natürlich vor allem um das Risiko an Analkrebs, also an Afterkrebs zu erkranken, ne, wenn man davon spricht. Zusammenfassend sind es vor allem Situationen, die dazu führen, eher mit HPV überhaupt infiziert zu sein. Dazu gehört Analverkehr, erhöht tatsächlich das Risiko einer Übertragungsmöglichkeit durch eben diese vielen kleinen Mini-Verletzungen in der Schleimhaut, von denen ich schon gesprochen habe. Das gleiche aber auch, wenn es Entzündungen im Bereich des Afterkanals oder des Enddarms selbst gibt, durch welchen Grund auch immer. Auch bei häufig wechselnden, ungeschützten Sexualkontakten, dann erhöht sich das Risiko auch. Und dann, auf der anderen Seite, gibt es natürlich auch Situationen, die dazu führen, dass eine Erkrankung eher ausbricht. Also wenn man schon die Infektion hat, ne, und dann eher ausbricht. Das ist zum Beispiel so, wenn das Immunsystem schwach ist. Einige Erkrankungen, wie beispielsweise eine unbehandelte HIV-Infektion, aber auch Medikamente, die das Immunsystem ganz bewusst runterfahren, das ist tatsächlich bei einigen Erkrankungen so, als Extrembeispiel nach einer Organtransplantation oder einfach beispielsweise bei Dauerstress. So wie beim Herpes häufig, habe ich ja schon gesagt. Man infiziert sich einmal im Leben und irgendwie dann hat man immer mal wieder, ganz oft, wenn es halt gerade mal stressig ist, und dann kommen da so ein paar Bläschen. Und wenn wir von Afterkrebs sprechen, dann haben das allerhöchste Risiko für die Entstehung eines Afterkrebs haben MSM. Das sind Männer, die, und hier muss man sagen, empfangenden Sex mit Männern haben und die zusätzlich HIV-positiv sind. Das hat man statistisch erfasst. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, die Risiko haben. Und das sind, das hat man lange nicht, wie soll ich sagen, beachtet oder auch nicht gewusst. Man hat einfach nicht dran gedacht, vielleicht. Also auf jeden Fall weiß man, dass ein hohes Risiko auch bei Frauen besteht, die andere HPV-bedingte höhergradige Veränderungen hatten im gynäkologischen Bereich. Und da denken wir vielleicht nochmal an die Autoinokulation. Es braucht wirklich keinen Analverkehr dafür, dass man einen Afterkrebs bekommt. Das möchte ich auch wirklich nochmal betonen. Weil insbesondere viele dieser Frauen denken, das kann überhaupt nicht sein, weil ich hatte noch nie Analverkehr. Ja. Aber das sind beispielsweise Personengruppen, für die eine regelmäßige proktologische Untersuchung tatsächlich sinnvoll ist.
Ja, vielleicht noch ein ganz anderes wichtiges Thema in diesem Zusammenhang, die HPV-Impfung. Du hast gesagt, sie ist ein Gamechanger. Warum und wer sollte sich impfen lassen?
Das ist die tatsächlich. Sie verhindert nämlich, nicht reduziert, sondern verhindert die Entstehung von Feigwarzen und noch viel wichtiger von den HPV-bedingten Krebsarten an verschiedenen Lokalisationen. Die aktuelle Impfung wirkt gegen 9 verschiedene HPV-Typen. Das klingt erstmal wenig, wenn man an die 250 denkt, doch sind die allerwichtigsten und beispielsweise Feigwarzen sind nämlich recht häufig und auch ziemlich penetrant. Die kommen gerne wieder. Und sie sind recht infektiös. Das heißt, es ist eigentlich wirklich super sinnvoll, sie gar nicht erst bekommen zu können. Egal, welches Geschlecht man hat. Und die Impfung wirkt auch gegen die gefährlichsten dieser High-Risk-Typen, die für fast alle der HPV-bedingten Krebse verantwortlich sind. Eben im Gyn-Bereich, also im gynäkologischen Bereich, im Po-Gebiet, aber auch eben am Rachen und am Penis und so. Ja, und ganz wichtig ist auch noch zur Impfung, sie wirkt auf alle Fälle am besten, wenn sie vor dem ersten Sexualkontakt gegeben wird. Ich glaube, das kann man vielleicht auch gut verstehen, denn dann kann man sich mit keinem dieser 9 Typen anstecken. Also man ist zu 100% geschützt, weil die Impfung einen ja schon im Vorfeld schützt. Ja. Vom RKI, das ist hier in Deutschland die Institution, die Impfempfehlungen unter anderem macht, das Robert-Koch-Institut, ist aktuell die Impfempfehlung zwischen 9 und 14 Jahren. Dann braucht es auch nur 2 Impfungen, wobei es schon diskutiert wird, ob eine reicht. Und ich glaube, in Großbritannien ist das auch schon so. Später braucht man halt 3. Und das Immunsystem arbeitet halt in dem Alter wirklich noch super. Und man hat 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn in der Regel ist das auch noch vor den ersten Sexualerfahrungen. Und ja, ich habe es, glaube ich, gerade schon angedeutet. Ich möchte unbedingt sagen, die Impfempfehlung gilt für alle Geschlechter, nicht nur für Mädchen oder Menschen, die eine Gebärmutter haben, weil sie später Gebärmutterhalskrebs kriegen können. Jeder kann Überträger sein oder Überträgerin. Und ihr habt ja spätestens jetzt gelernt, HPV treibt sein Unwesen auch an anderen Körperstellen, eben auch am Po, den haben wir alle. Oder im Rachen, den haben wir auch alle. Ja, im Penisbereich gibt es das auch. Es ist eben eine geschlechtsübertragbare Erkrankung.
Ja, das finde ich klingt total logisch mit der Impfung, so jung vor einer potenziellen Ansteckung. Hilft sie denn auch bei Erwachsenen?
Gute Frage, nächste Frage. Hier scheiden sich die Geister. Und das ist auch alles noch nicht ganz ausdiskutiert. Erwachsene profitieren je nach Konstellation vermutlich schon. Zwar schützt die Impfung nicht vor dem, was man schon hat, aber es verhindert die Infektion mit den im Impfstoff enthaltenen Typen, mit denen man noch nicht infiziert ist. Das weiß man halt nicht, weil das nicht so genau auf die einzelnen Typen hin getestet wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Was man definitiv weiß, ist, dass die Impfung nicht therapeutisch wirkt. Zumindest nicht die wir heutzutage haben.
Und bevor wir jetzt gleich zum Ende dieser Folge kommen, möchte ich noch eine Frage stellen. Du hast ja am Anfang im Titel gesagt, dass HPV auch eine Chance sein kann. Was meinst du damit?
Damit meine ich, dass ich, sobald ich weiß, dass ich mit HPV infiziert bin oder eine Veränderung gefunden wurde, die darauf beruht, die Chance habe, mich untersuchen zu lassen. Man kann Veränderungen sehen, ne, das habe ich ja schon gesagt, weil die spielen sich eher oberflächlich ab, nicht irgendwo tief im Gewebe, ob das so ein gynäkologisch ist oder im Po-Bereich. Und zu Beschwerden kommt es halt erst viel, viel später. Das heißt, wenn ich das weiß, erlaubt es ein frühzeitiges Erkennen, ein Beobachten, eventuell auch ein frühes Behandeln und Kontrollieren von Veränderungen.
Ja, das hört sich eigentlich echt gut an und nimmt vermutlich auch den Leuten, die betroffen sind, die Angst, einen unbemerkten Krebs irgendwo in sich zu haben. So, ich glaube, wir könnten noch relativ lange über dieses Thema sprechen. Zum Beispiel haben wir noch gar nichts dazu gesagt, wie man das eigentlich behandelt. Aber die Uhr tickt und so langsam ist es soweit. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach noch mal eine Folge über HPV auf.
Ja, das sollten wir unbedingt. Und in einer der nächsten Staffeln stelle ich, glaube ich, einfach mal eine Geschichte aus dem wahren Leben zum Thema HPV vor. Da können wir das ja alles, ja, ich sag mal, ganz gut unterbringen. beispielhaft vielleicht sogar. Genau. Und ich möchte unbedingt noch eins sagen. Eine HPV-Infektion ist eine STI. Okay, das wisst ihr schon, das habe ich schon gesagt. Das bedeutet, es ist super relevant, den SexualpartnerInnen Bescheid zu geben, falls beispielsweise Feigwarzen gefunden wurden bei euch oder bei jemandem. Damit sie sich eben auch untersuchen und gegebenenfalls auch behandeln lassen können. Und damit es kein Ping-Pong gibt. Ja. Ach so, und eine zweite Sache, die ich unbedingt noch loswerden möchte. Findet sich bei jemandem eine HPV-Infektion, heißt das nicht, dass die Person fremdgegangen ist. Die Infektion kann schon lange zurückliegen. Ich sage das nochmal, weil die Angst und Scham vor einer solchen Unterstellung häufig dazu führt, dass das eben nicht zum Thema gemacht wird in der Partnerschaft. Deswegen.
Ja, ich glaube, das ist mega wichtig, dass du das nochmal so betonst, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig sein kann. So, jetzt aber das Ende.
Ja.
In der nächsten Folge geht es erstmal um etwas ganz anderes. Was soll ich sagen? Es geht um ein vielleicht doch eher mit Ekel behaftetes Thema, nämlich um den Eiter. Wie sich ein Abszess am Po bilden kann und warum man ihn nicht ignorieren darf und was ihr selbst tun könnt. Darum, ja, wird es in der nächsten Woche hier bei uns gehen.
Völlig richtig. Eiteransammlung gibt es nämlich auch im Po-Gebiet und damit ist nicht zu scherzen. Wollt ihr dazu mehr wissen, hört gern wieder rein, wenn es heißt Apropos Po, der Podcast rund um den Allerwertesten. Und denkt dran, schreibt gern, ob für Themenwünsche, Fragen oder Sorgen rund um Po, Darm, Beckenboden oder Sexualität. Es bleibt alles vertraulich. Bis nächste Woche. Eure Katharina
und eure Anne.